Bleiben Sie aktiv und zusammen mit uns nah am Marktgeschehen. Alle Episoden finden Sie auf www.chartered-investment.com/podcast.
Herzlich willkommen zu einer nächsten Episode von Funds in 15 Minutes. Heute habe ich zu Gast Sönke Iversen. Herr Iversen ist Leiter investigative Recherche beim Handelsblatt und zugleich auch Host eines Crime-Podcasts Kriminalfälle der deutschen Wirtschaft, wo Hörerinnen und Hörer ins Dunkle und Absurde der deutschen Wirtschaftswelt begleitet werden. Und auch in unserer heutigen Episode wollen wir uns einem ähnlichen Thema zuwenden, und zwar der dunklen Seite der Fondsindustrie, wenn Rendite die Moral frisst. Hallo Herr Iversen, grüße Sie.
Hallo, freut mich.
Sehr schön. Wie unsere Hörer gewohnt sind, alles in 15 Minuten. Ergo würde ich gleich direkt in die erste Frage reinspringen. Und zwar, Herr Iversen, Sie waren da in allen diesen Fällen und darüber hinaus sehr stark involviert. Und zwar, wenn Sie auf Cum-Ex, Cum-Cum, Triton und auch diese anderen Fälle schauen, was erschüttert die Branche eigentlich wirklich? Der Rechtsbruch? Die Kultur dahinter oder gar die Gleichgültigkeit drumherum?
Ja, also ich fürchte, was die Branche wirklich erschüttert, ist, dass wir darüber berichten. Also ist ja nicht so, dass es zu wenig Fälle gibt. Also es ist wirklich, wir haben den Crime-Podcast alle zwei Wochen und es gibt Fälle wie Sand am Meer. Und was die Leute, die es betrifft, wirklich nicht mögen, ist, dass diese ganzen Details mal öffentlich besprochen werden. Und die Hintergründe, wir haben ja oft dann E-Mails, Chat-Nachrichten, Gutachten und interne Dokumente halt. Und das ist das, was denen am wenigsten gefällt.
Verstehe. Ja, jetzt haben Sie ja tatsächlich einen ganz breiten Blick auf alle diese Fälle. Und zwar, wie ich eingangs sagte, Cum-Ex und Cum-Cum wahrscheinlich als die Fälle an der Speerspitze der Wirtschaftskriminalität, der jüngsten Wirtschaftskriminalität in Deutschland. Gibt es aus Ihrer Sicht einen roten Faden, der sich durch diese großen Fälle zieht? Also immer wieder die gleichen Mechanismen oder sogar dieselben Ausreden oder vielleicht auch dieselben Grauzonen, die mit diesen Fällen verbunden sind?
Ich glaube, auch wenn das jetzt banal klingt, der rote Faden, der sich durch alles zieht, ist die Gier. Also ich kann Ihnen berichten, jetzt vielleicht ohne Namen zu nennen, aber da gibt es also einen sehr reichen Mann, der angerufen wird von seinem Banker. Und da haben wir halt das Protokoll. Und der Banker macht ihm dann verschiedene Vorschläge und dann sagt dieser Milliardär, das würde ihn alles nicht interessieren, der Banker soll sich melden, wenn er mal was richtig Geiles hat. Also auch in diesen Worten. Und ja, das richtig Geile war dann in dem Fall Cum-Ex, also ein Cum-Ex-Fonds, in dem man investieren konnte, wo man dann nicht 3, 5 oder 6% per anno verdienen konnte, sondern 15% in 3 Monaten. Und das, ob wir das in verschiedenen anderen Modellen sehen, ob das jetzt Gold ist oder Umwelt, Angebote, Immobilien natürlich, es sind immer diejenigen, die anscheinend am meisten Kunden gewinnen, die nichts Vernünftiges versprechen, sondern 10% aufwärts. Und teilweise haben wir auch Personalgleichheit, also auf Opfer- wie auf Täterseite. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die, die Vertriebler, die sind dann von dem einen Vertriebsbetrugsmodell einfach weiter zum nächsten Vertriebsbetrugsmodell gewandert. Und wir haben auch teilweise Opfer, die mal hier 50.000 verlieren und dann da 80.000. Jetzt kann man natürlich sagen, selbst schuld, aber Sie hatten ja gefragt nach den roten Fäden und das ist der rote Faden. Dem Konsumenten, dem Kunden sind halt 10% viel lieber als 3,5. Und auch das ist die Basis gewissermaßen für unsere Arbeit, ja.
Ja, verstehe, verstehe, klar. Ja. Ihre Aussage erinnert mich so ein bisschen an, oder die führt mich so ein Stück weit zu einem Buch von, unter dem das damals unter dem Synonym entstanden ist in den 80er Jahren von J.L. Walker, The Complete Book of Wall Street Ethics, ja, mit einem sehr, sehr schönen Einband, aber unbeschriebenen leeren Seiten, ja, ja. Im gesamten Buch. Ja. Und führt mich dementsprechend auch direkt zur nächsten Frage. Und zwar, ist denn aus Ihrer Sicht das eingedenk die entscheidende Frage in der Fondsindustrie oft gar nicht, darf ich das, sondern eher komme ich damit durch?
Genau das. Also ob wir jetzt, na, da können wir auch von verschiedenen Modellen ausgehen. Wichtig ist immer, dass ein mögliches Renommee, eine möglichst renommierte Adresse, also unter den Kanzleien, dann Siegel drauf. Das können Sie jetzt, wenn wir wieder Cum-Ex nehmen, können Sie das sehen. Das Wichtigste, also die Leute, die da, denen das angeboten wurde, 10%, 12%, 15% in 3 Monaten zu verdienen, die haben nicht gefragt, wie geht das, woher kommt das, sondern ja, ist das rechtssicher, wer hat das begutachtet? Und als sie gehört haben, dass Freshfields da einen Stempel drauf gemacht hat, da waren dann auch Banken wie die Deutsche Bank oder, da können Sie ja jetzt alle, wir haben ja 130 Banken, die da involviert waren. Da wird nicht mehr danach gefragt, darf ich das, sondern ja, komme ich damit durch? Wenn Freshfields einmal dabei ist, dann kriegt man auch leicht ein zweites Gutachten. Und mit den beiden Gutachten geht man dann hin und ja, investiert, weiß ich, 10, 20, 50 Millionen und leiht sich 500 Millionen dazu und dann wird das Rad in Milliardengröße gedreht und alle haben was davon, denkt man sich.
Ja, vielleicht ergänzt noch dazu, Herr Iversen, wenngleich natürlich die Frage auch etwas absteht, würden Sie behaupten, dass gerade auch der externe Berater, also Sie haben gerade Kanzleien angesprochen, oder der Wirtschaftsprüfer, dass der eine ganz entscheidende Rolle bei der, ich nenne es mal, beim Promoten, beim Durchführen der jeweiligen Transaktion, die dann in diesem Lichte steht, beteiligt ist?
Absolut. Also da kann ich aus eigener Erfahrung berichten, als ich mich zum ersten Mal mit Hanno Berger unterhalten habe, ne, der wahrscheinlich bei Ihnen ja auch bekannt ist oder in Ihrer Hörerschaft, also der Steuerberater, die Steuerkoryphäe für viele Jahre in Deutschland, der hat mir das genau so gesagt. Herr Iversen, Sie glauben doch nicht, dass Freshfields irgendwas Illegales sozusagen durchwinken würde. Das ist das spricht doch für sich, Freshfields. So, und genau so war es dann. Ne? Wenn Sie wenn Sie mit einem Gutachten von Freshfields zur Deutschen Bank gehen und sagen, hier können wir diesen Fonds machen oder bei irgendeiner anderen Bank, dann macht das halt einen riesen Eindruck und man würde das ja auch glauben. Also, wenn man über Freshfields recherchiert, hunderte Jahre Geschichte, und einige der größten Deals, die es in der deutschen oder auch in der internationalen Wirtschaft überhaupt nur gibt und der Anspruch und die Leute, die da wichtige Positionen haben, die Unterstützer, die haben, als Freshfields, ich weiß nicht, 150 oder 170 Jahre alt geworden ist, da kommt ja nicht irgendein Gastredner und hält dann die Geburtstagsrede oder die Laudatio, sondern kommt dann der erste Bürgermeister in der Hansestadt Hamburg, ne, der spätere Bundeskanzler, und singt also wirklich ein wunderbares Lobeslied auf diese Kanzlei und wünscht sich, dass alle so arbeiten würden wie Freshfields. Ja, und 2-3 Jahre später ist dann die Durchsuchung. Das sieht dann natürlich blöd aus. Aber Sie haben völlig recht, diese wichtigen Gütesiegel, das ist das, was sozusagen das Schmieröl in der ganzen Industrie.
Ja, verstanden, ja klar. Ich habe nur so eine Frage im Sinn, die mutet schon etwas philosophisch an, ja, ist aber trotzdem, wenn wir über die dunkle Seite der Fondsindustrie sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass Rendite die Moral frisst, dann sind wir dem Grunde nach fast in diesen philosophischen Weichenstellungen. Und zwar, Herr Iversen, wie wichtig ist es aus Ihrer Perspektive in einer schlussendlich dann doch hochkomplexen Finanzindustrie, trotzdem auf diesen moralischen Grundkonflikt bestehen zu wollen oder zu bestehen per se? Sauber oder unsauber, anständig oder unanständig, gut oder böse? spielt sicherlich eine ganz besondere Rolle. Und da würde mich mal interessieren, wie Sie nach Ihren Recherchen diesen moralischen Grund von Konflikt einschätzen.
Es ist letztlich das, was entscheidet über diesen Menschen und über das, was er tut. Ne? Wir haben da mit Frau Bohilker zum Beispiel darüber gesprochen, weil mich das auch interessiert. Ich bin jetzt kein Jurist, aber mich hat das natürlich interessiert, als ich das gelesen habe in diesen ganzen internen Akten, wie sich da Juristen, also hochbezahlte, hochrenommierte Juristen treffen und der eine dem anderen dann tatsächlich einen Briefumschlag mit Bargeld. Ne? Also ich weiß nicht, in dem Fall waren es 20.000 Franken oder so. Wo man denkt, Moment, das sind doch jetzt Verhaltensmuster, die wir aus US-Spielserien, Spielfilmserien kennen, wo Drogendealer sich so benehmen. Mhm. Und sie sagte dann, ja, also sie hat es auch nicht verstanden. Und natürlich lernt man das an der Uni, dass das was richtig und falsch ist. Aber im Beruf ist es dann eher die Frage, kannst du das rechtfertigen oder nicht? Und da gibt es halt sehr kreative Leute, sehr, sehr schlaue Leute. Also keiner von denen, mit denen wir uns unterhalten haben, ob das jetzt Herr Steck ist oder Herr Berger, sind dumm. Ne? Das, im Gegenteil. Und Herr Berger weiß natürlich auch ganz genau, was gut und böse ist. Also ich meine, der ist ja im Pfarrershaushalt aufgewachsen. Ja. Aber das sozusagen die gehirnlichen Klimmzüge, die dann machen. Also der Mann erklärt ihnen dann, wie schlimm das wäre, Moral und Recht zu vermischen. Also Moral und seine Arbeit zu vermischen. Das hat gar nichts miteinander zu schaffen. Das darf man auf gar keinen Fall überhaupt nur zulassen, diese Frage. Da gewinnt die Logik, was möchte mein Klient? Mein Mandant möchte die Steuerlast senken. Was ist die beste Senkung? Was wäre meine bestmögliche Leistung? Und da ist dann die Null. Ne? Also der möchte am besten gar keine Steuern zahlen. Mhm. So, und wenn man dann das sogar ins Negative drücken kann, also wenn man sich eine Steuer, die man gar nicht gezahlt hat, erstatten lassen kann, ist das halt noch viel besser. Und um Gottes Willen nicht fragen, ist das gut oder böse, weil dann kommen wir ja, also so argumentiert der Berger tatsächlich, und ich habe auch mit anderen gesprochen, die so argumentieren, das führt direkt ins Dritte Reich, das führt direkt in das gesunde Volksempfinden und das Recht heiligt die Mittel oder das Ergebnis, wie nennt man das? Das Ergebnis halt heilt sich.
Genau, die Mittel, ja. Mhm.
Ich komme jetzt nicht drauf, aber Sie wissen, was ich meine.
Ja,
und
ja,
genau. So rechtfertigen diese Menschen das vor sich selbst, vor ihren Mandanten und naja, dann passieren halt die Dinge, so wie sie leider allzu oft passieren.
Ja, in der Tat. Ja, und da mit diesem...
Zweck heiligt die Mittel, jetzt.
Ja, der Zweck heiligt die Mittel, so. Ja.
Gottes Willen.
Ja, Sie haben jetzt gerade zuletzt gesagt, so passiert das leider immer wieder, ja, und damit ist ja auch so ein Versagen indiziert, ja, und wenn wir da nochmal drauf schauen, wer involviert ist, man spricht ja immer gerne von den berühmt-berüchtigten Gatekeepern, ja, einen haben Sie bereits genannt, die Kanzlei oder die Kanzleien, die häufig involviert sind, ja, wo versagen typischerweise diese Gatekeeper aus Ihrer Sicht zuerst, ja, ist die Aufsicht, also spricht man da auch von Schuld der BaFin? Sind es primär die Berater? Ist es die interne Kontrolle, die dem Regulator ja immer so wichtig ist? Oder sind es potenziell die Investoren selbst, von denen Sie ja gerade auch berichtet haben, dass da typischerweise eben gerade nicht in irgendeinem moralischen Grundkonflikt, sondern im Grunde nach nur in die Rendite geschaut wird? Ne?
Ich glaube, da gilt wieder... überall. Also das ist sozusagen durchgehend. Ne? Also jedem Menschen wird ja geraten, also schon auch in jungen Zeit, if it sounds too good to be true, ne? Wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein,
ja.
dann ist es meistens auch nicht wahr. Ne? Und ob da jetzt dieser Gutachter oder jener Wirtschaftsprüfer darauf geguckt hat. Und ich will auch gar nicht sagen, dass die Aufsicht da nicht versagt hätte. Also es gibt ja den Herrn Johannemann, das war der ehemalige Steuerchef. Ja, ja. Erst Deutschland-Steuerchef und dann weltweit sogar von Freshfields. Der hat ja sogar Vorträge gehalten vor deutschen Finanzbeamten, wo der denen das erklärt hat. Also da hat er Folien aufgelegt, wo drauf stand, einmal gezahlt, zweimal erstattet. Da muss man... Ich war jetzt nicht dabei. Ich kann nicht sagen, ob da nicht jemand im Raum jemand laut gelacht hat oder die Hände vor den Kopf geschlagen hat oder ob die Leute sich dann draußen auf dem Flur unterhalten haben und die Köpfe geschüttelt haben. Ja, aber ja, was soll man da sagen? Ne? Im Nachhinein natürlich, dann sagt das Finanzgericht Köln, also schon 2018, glaube ich, oder noch, dass es eine Legende sei, dass es da Steuerschlupfloch gab. Das ist natürlich die Argumentation. Also allein dieses Wort Steuerschlupfloch, das ist ja ein tolles Wort. Gesetzgeber eine Lücke gelassen, Steuerlücke, und durch die schlüpfen. Und es ist, ne, das habe ich sehr oft gehört, diesen Satz, es ist nicht illegal, Steuerlücken oder Gesetzeslücken auszunutzen. So, und dann, wenn der Richter dann Jahre später sagt, es gab nie eine Lücke, es war niemals möglich, sich eine Steuer doppelt erstatten zu lassen, dann gucken alle sozusagen wie der Ochs vom Berg und sagen, ja, aber wir haben das ja meinem Finanzbeamten, habe ich das ja vorher genau gesagt, was ich da mache. Und ja, das ist natürlich eine Krux, wenn das stimmt. Denken die Leute vielleicht tatsächlich, dass ihnen Unrecht getan wird und nicht, dass sie Unrecht taten. Aber gut, wer will das heute noch argumentieren, dass man sich eine Steuer, oder wer will das überhaupt dokumentieren oder argumentieren, dass man sich eine Steuer erstatten lassen kann, die man nicht gezahlt hat? Dann rettet man sich oft in die Komplexität. Ne? Dann sagt man, naja, es hat sich ja, habe ich auch oft gehört, die Medien würden das falsch darstellen, niemand lässt sich die Steuer doppelt erstatten. Das sagen die Medien auch gar nicht. Die Medien sagen nicht, dass ein und dieselbe Person sich die Steuer doppelt erstatten lässt, sondern es gibt halt eine ganze Gruppe von Leuten und die eine Gruppe zahlt und beide Gruppen lassen sich aber erstatten. So. Und ja, je komplizierter man macht, desto weniger Leute durchschauen das. Und am Ende, wenn genügend Stempel drauf sind und die Rendite stimmt, dann wird es halt gemacht. Und ja, dann ist oft das Erwachen mit Schrecken dann am Ende.
Ja.
Und die Leute schreien, dass ihnen Unrecht getan würde.
Mhm.
Ja, verrückte Situation.
Ja. Ja, in der Tat. Und irgendwie bin ich mal so ein Dauerbrenner in dieser Form. Hey, ich weiß nicht, ich habe mir noch, wir kommen langsam so zum Ende des Podcasts. Leider, wir hätten noch sicherlich die ein oder anderen Themen. Möchte noch zwei Fragen loswerden, die ich mir noch so notiert habe. Und zwar, eine kann ich schon fast so ein bisschen auf Basis Ihrer Aussagen fast selbst beantworten, will aber trotzdem nochmal auf Nummer sicher gehen. Und zwar, ich habe mir notiert, hier deutlichste Warnsignale heutzutage, dass in einer Organisation aus aggressivem Ehrgeiz auch mal eine toxische Struktur wird. Ist das aus Ihrer Sicht ausnahmslos die Gier, die da die größte Rolle spielt? Oder sehen Sie aus Ihren Recherchen da noch andere, ich will fast sagen, ethische Verwerflichkeiten?
Ach, also wenn Sie jetzt konkret nach den Warnsignalen fragen, ne, das ist auch interessant, weil wir das häufig sehen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt gibt es dann so E-Mails wie, das will kein, solche, also wenn, da fragt denn der eine den anderen, weißt du mehr darüber? Und dann kommt die Antwort, nee, sowas will keiner auf dem Schreibtisch haben oder keiner auf seiner Festplatte. Oder wenn Sachen kommen, also tatsächlich, wenn sich Leute schreiben, jetzt so war es im VW-Skandal, das ist jetzt keine Fondsgeschichte, aber wenn so E-Mails geschrieben werden wie, oder wenn sich da niemand für schämt oder niemand abhält, ohne Bescheißen werden wir das nicht schaffen. Es gibt tatsächlich solche Mails von Dieselmanagern, von Audi oder Volkswagen. Und wenn da keine Warnlampen angehen, ne, obwohl es diese riesen Compliance-Strukturen gibt, ne, das ist ja das andere Phänomen, dass solche Sachen auch bei Unternehmen, Konzernen oder Institutionen passieren, die alle Mittel dazu haben und tatsächlich solche Compliance-Strukturen tatsächlich aufrechterhalten. Also bei Volkswagen, glaube ich, hatte die Compliance-Organisation 500 Mitarbeiter. Ne? Heute hat sie 1000. Ne? Ich würde jetzt aber nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass 500 Leute mehr dann den nächsten Skandal verhindern. Das ist schon ein seltsames Phänomen, dass diese ganzen Regeln, die Strukturen, die Lehrgänge oder diese ständigen Schulungen, die man machen muss, einmal im Jahr oder sogar alle halbe Jahr, dass das alles passiert, alles ist sozusagen auf dem Papier abgezeichnet und wird abgeheftet oder abgespeichert und dabei läuft der nächste Skandal vielleicht schon parallel mit.
Ja. Ja. Das knüpft an, Herr Iversen, zu meiner allerletzten Frage. Die fast so ein bisschen unsere Hörerinnen und Hörer sind es gewohnt, dass es immer so ein bisschen kristallkugelartigen Abschluss gibt in 15 Minutes, ja, und dementsprechend auch hier mit uns. Und zwar, welches Testat stellen Sie der Fondsindustrie aus? Ja? Ist es im Kern moralisch lernfähig oder lernt die Fondsindustrie eigentlich immer nur bis zum nächsten Zyklus?
Also ich will jetzt bestimmt nicht der Fondsindustrie ein besonders schlechtes Zeugnis ausstellen, aber ich mache diesen Job jetzt schon zu lange. Also ich würde sagen, dass sie sagen, im menschlichen Durchschnitt sich befinden und der menschliche Durchschnitt zeigt halt, dass es tatsächlich immer nur bis zum nächsten Knall dauert, die Lernfähigkeit. Es mag Leute geben, die sich lernen, die sich bessern, die lernen, Konsequenzen ziehen und all das. Aber die Erfahrung zeigt halt, dass auf den einen Skandal halt immer nur der nächste folgt. Also gucken sich nur diese Kryptowährung an. Ne? Ich meine, warum gibt es, ich weiß nicht, wie viele zigtausende von Kryptowährungen? Und sie können auch heutzutage WhatsApp-Gruppen, in denen angeblich zweistellige Renditen verdient werden und all das. Es geht halt oft darum, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und das ist jetzt auch nichts Neuzeitliches, das gibt es auch schon seit tausenden von Jahren und ich kann nicht erkennen, warum sich das ändern sollte. Es ist halt Vorsicht geboten und unterm Strich, ne, das ist jetzt auch kein toller Ratschlag, aber noch ein paar, wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, dann sollten die Leute 2-3 Mal drüber nachdenken, bevor sie ihr sauer verdientes Geld da jemandem anvertrauen.
Ein optimistisches und durchaus mit, wie man so schön sagt, gesundem Menschenverstand gepreistes Schlusswort, Herr Iversen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und diese Episode.
Gern, freut mich, hat mich gefreut. Tschüss.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Funds in 15 Minutes mit Sönke Iversen zum Thema die dunkle Seite der Fondsindustrie, wenn Rendite die Moral frisst. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.
Dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken. Die besprochenen Inhalte stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Bitte treffen Sie Investitionsentscheidungen ausschließlich auf Basis offizieller Verkaufsunterlagen.